Heute Morgen wollen wir hören auf ein Wort aus Matthäus 24, ab Vers 1. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus beantwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Ja, liebe Geschwister, in diesen unseren Zeiten haben viele Menschen ihre Hoffnung oftmals bereits aufgegeben. Zu furchtbar, zu negativ, zu unausweichlich scheinen die Dinge, die da auf die Menschen zukommen. Völlig egal, ob es sich hier um Kriege handelt, um Erdbeben, um Seuchen, um Sturmfluten. Es scheint beinahe so, als wäre die Welt aus den Fugen geraten und als würden die Menschen nichts mehr dagegen tun können. Und viele, es macht bisweilen, denke ich, auch Sinn. Viele schauen schon gar keine Nachrichten mehr, denn alles, was gesendet wird, verstärkt nur noch die Dunkelheit, die Angst und die Verlorenheit in ihren Herzen. Tja, und jetzt geht man Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Jetzt steht da noch der Prediger und verkündet irgendwie, dass das Ende nicht mehr ferne ist. Frage sei gestattet, ja, muss denn das sein? Gibt es keine anderen Themen mehr auf dieser Welt und in der Heiligen Schrift? Doch, liebe Geschwister, die gibt es. Und dennoch sind die Worte aus Matthäus 24 so wichtig und auch so unverzichtbar, dass sie immer und immer wieder gepredigt werden müssen. Denn viele Entscheidungen in unserem Leben, die machen nämlich erst dann einen Sinn, wenn wir sie vom Ende her überdenken, beurteilen und einordnen. Unsere heutige Bibelstelle beginnt zunächst mal, wie würde man vielleicht auf Neudeutsch sagen, einem architektonischen Highlight der damaligen Zeit, der Tempel zu Jerusalem. Dieser Tempel, der war der heilige Mittelpunkt der Juden und aus Sicht der Zeitgenossen natürlich auch, ja, man könnte vielleicht sagen, der unverzichtbare Kern, die Basis, das Fundament der jüdischen Religion. Ja, im Internet steht da dieser Satz: Der Tempel war in der Zeit seines Bestehens der zentrale Ort jüdischer Religiosität. Das Opfer oder das Opfern als Ritual war mit seinen Institutionen, seinen logistischen Versorgungssystemen und Priestern fester und fundamentaler Bestandteil des religiösen Handelns. Ja? Das war also nicht nur ein Tempel, sondern, wie wir hören, Mittelpunkt des Ganzen. Mit anderen Worten heißt das, dass dieser Tempel nicht nur prachtvoll und herrlich anzuschauen war. Der Chronist Flavius Josephus hat das in die Worte gekleidet: Wie eine Burg ragte der Tempel über die Stadt, über und über mit dicken Goldplatten umhüllt. Und wenn die Sonne aufging, gab er einen Glanz wie Feuer von sich. Ja. Aber nicht nur dieses Prachtvolle, dieses Herrliche steht hier im Mittelpunkt, sondern für die Menschen damals war das Fortbestehen der Religion ohne ihren kultischen Mittelpunkt wahrscheinlich schlechterdings kaum vorstellbar. 586 vor Christus war der erste Tempel, als die Stadt schon mal erobert wurde, zerstört worden und die Bevölkerung, die Menschen sind dann ins babylonische Exil deportiert worden. Der zweite Tempel ist ab 515 vor Christus wieder aufgebaut worden und der Jesus mit seinen Jüngern, der steht nun vor diesem Bauwerk in Jerusalem. Und jetzt heißt es hier: Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Ja, wir können uns das vorstellen, weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber manchmal sieht man ja Gebäude, ob es nur der Kölner Dom ist oder das Empire State Building oder was auch immer. Und man steht davor und man ist beeindruckt von dieser, ja, von was eigentlich, von der menschlichen Leistung, die solche Gebäude wahrscheinlich erschaffen hat. Und die Jünger sind glücklich und zeigen das. Und Jesus sagt dann: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Vorbereitung, denn es ist ja irgendwo rührend. Das heißt, die Jünger zeigen dem Sohn Gottes: Hey, schau dir mal den Tempel an. So als würde Jesus da stehen und sagen: Oh, den habe ich so noch nie gesehen. Ja, sie erklären ihm die Herrlichkeit des Tempels. So, aber nur mal am Rande, das ist nicht Thema jetzt, sondern der Herr Jesus sieht ja etwas, was in der Zukunft liegt und was die Jünger nicht sehen konnten. Und deshalb fragt er ja: Seht ihr nicht das alles? Denn der Herr Jesus wusste, dass 70 nach Christus der Tempel zerstört werden würde durch römische Truppen. Und damit einhergehend dann die Zerstreuung der Juden über die ganze Erde. Im Vorfeld der Predigt ist immer ganz schön, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das immer ganz schön, wenn jemand mitdenkt und Fragen stellt. Und einer sagte dann zu mir, ein Bruder, und das fand ich gut, der sagte: Da steht doch kein Stein bleibt mehr auf dem anderen. Weil ich erwähnt hatte, es gibt doch die Klagemauer. Ja, ich sage, ich gucke nochmal. Die Frage ist ja, und das ist ganz spannend, wenn Jesus sagt, hier wird kein Stein mehr auf dem anderen bleiben und die Juden an die Klagemauer beten gehen und das wohl ein Stück des Tempels ist, stellt sich ja die Frage, vielleicht hat Jesus ja nicht gewusst, dass nicht alles zerstört wird. War ja die erste Möglichkeit. Er wusste zwar, dass 70 nach Christus der Tempel zerstört werden würde. Er sagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Ja, hat er aber nicht ganz mitgekriegt, dass diese Mauer da irgendwie noch stehen bleibt. Als Christ erscheint mir das zunächst einmal etwas ungewöhnlich. So, die zweite Sache ist, müssen wir so ein bisschen in die Sprache reingehen, dass Herodes, also da gibt es mehr mit dem Namen, aber einer von denen baute den zweiten Tempel ab dem ersten Jahrhundert vor Christus nochmal ein bisschen um. Und diese Klagemauer, die sogenannte Westmauer, ist ein Rest der Stützungsmauer. Ja, er hat also eine Esplanade, eine Freifläche da vorne nochmal dran gebaut bzw. vergrößert, und diese Klagemauer, diese Westmauer ist ein Teil der Stützmauer. Könnt ihr jetzt germanistisch drangehen und sagen, ist eine Stützmauer schon Teil des Tempels? So. Ich persönlich bin so an die Sache rangegangen, ich gebe das einfach mal ins Publikum, dass dieses Sprachbild, was Jesus hier verwendet, kein Stein bleibt mehr auf dem anderen, ist für mich ein Sprachbild im Sinne von, hier wird alles zerstört werden. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wirklich jeder einzelne Kieselstein sozusagen weggeräumt wird. So. Wie gesagt, drei Varianten. Die erste Variante schließe ich aus. Die zweite wäre, ob die Stützmauer, die da Herodes sozusagen bei der Tempelerweiterung auch verwendet hat, ob die Teil des Tempels ist, oder die dritte Variante, dass der Jesus damit eindeutig meinte, hier wird alles zerstört werden und ein Sprachbild verwendet hat. Ich fand es trotzdem gut. Finde ich immer gut, dass Leute auch nachfragen, mitdenken. Finde ich gut. Machen wir das doch viel öfter. Vielleicht bringt es uns auch in unserem Glaubensleben weiter. Also das sind die drei Varianten, die ich jetzt mal anbiete, und eine schließe ich aus. So, aber nichtsdestotrotz, der Herr Jesus kündigt an, dass dieser Tempel zerstört werden wird und die Juden dann in die Diaspora gehen. Fast alle, ja, ein paar bleiben auch im sogenannten Heiligen Land. Aber was wichtig ist, dass dieser steinerne Mittelpunkt des Judentums 70 nach Christus zerstört worden ist, und in den kommenden Jahrhunderten, ja, was hatten die Juden? Sie waren eine Religion, die sich dann auf die Tora, also unser Altes Testament, gestützt haben, und ja, sie hatten sozusagen ihren mobilen Mittelpunkt immer dabei, und im kleinsten osteuropäischen Ghetto sozusagen hatten sie immer noch ihre Tora dabei, und das heißt, das Volk Israel, die Juden hatten immer noch ihre Verbindung zu Gott sozusagen bei sich, und das war mit Sicherheit auch ein Grund, der Grund, mal abgesehen von Gott, der natürlich alles in seiner Hand hält, aber ein Grund dafür, dass das Volk der Juden über die Jahrhunderte auch nicht vernichtet wurde, sondern dass sie immer wieder auch ihre Verbundenheit mit Gott, ja, wo immer sie sich aufhielten, bewahrt haben. Aber all die Jahrhunderte hinweg war der Wunsch bei den Juden präsent, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen hebräisch aus, Leshana Haba Be-Jerushalayim, nächstes Jahr in Jerusalem, das war der Wunsch und die Hoffnung, wieder heimzukehren nach Jerusalem, nach Jerusalem. Und diese tiefe Sehnsucht war es, die die Juden über die Zeiten hinweg ihren Glauben bewahren ließ, und dass nämlich dereinst auch der Tag dann kommen würde, dass die Vertriebenen wieder ins Land Israel, nach Eretz Israel, wie die Juden sagen, heimkehren würden. Das war der Wunsch. Warum ich das Ganze jetzt so ein bisschen breiter aufgefächert habe, ist, dass das Thema so wichtig ist, auch wenn wir die aktuelle Situation im Nahen Osten verstehen wollen, verstehen zu wollen, denn dieses Festhalten der Juden an ihrem Land, das Land der Tora, welches sie über Jahrtausende entbehren mussten, Ja, das ist etwas, was man nur verstehen kann, wenn man diese Jahrtausende seit der zweiten Tempel, also seit der Tempelzerstörung 70 nach, wenn man das versteht, diesen Zusammenhang. Und Micha 4, den ich heute Morgen schon zitiert habe, der ist für die Juden in diesem Zusammenhang ganz wichtig, denn man geht davon aus, die Juden gehen davon aus, und das ist das Ziel, dass der Tempel in Jerusalem wieder auferstehen soll, wieder gebaut werden soll, ein drittes Mal. Und die Rückkehr ins Land Israel, die Staatsgründung 1948, die hat dafür den Boden bereitet. Ja, das ist die Grundidee. Ja, das waren die zwei Verse, ich zitiere nur zwei Verse aus Micha 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Als Herr Jesus mit seinen Jüngern vor dem Tempel in Jerusalem stand, da war das natürlich für die Jünger verborgen. Der Herr Jesus hat es gesehen, die Jünger nicht. Interessant ist jedoch, als unserem Herrn diese Zerstörung des Tempels gar nicht, sagen wir mal, das Wichtigste war, sondern er warnte seine Jünger davor, dass nicht die Zerstörung die größte Sorge der Menschen sein sollte, sondern etwas anderes. Und er spricht in Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Die Jünger wollten, und ich denke, wir können das mit Sicherheit bis zum gewissen Punkt nachvollziehen, sie wollten von Jesus Zeichen wissen. Sie wollten wissen, was ist denn nun das Zeichen oder welche Zeichen gibt es, die uns erkennen lassen, dass all diese Schrecknisse eintreten und das Ende der Welt nahe ist. Aber darum geht es gar nicht, liebe Geschwister, darum geht es nicht. Das heißt, die Not, Zerstörung der sichtbaren Welt und sei es selbst der Tempel Gottes, das sollte nicht unsere größte Sorge sein. Dem Herrn Jesus geht es hier an der Stelle um die Verführung. Und eine Verführung, die ausgeht von falschen, ich weiß nicht, ob es die Pluralform gibt, ich nehme sie einfach mal, von falschen Christussen. Ja, Mehrheit. Die von falschen Christussen ausgeht und die eine, so könnte man sagen, und jetzt kommt es, heilsentscheidende Gefahr für alle Gläubigen darstellt. Denn ähnlich wie die falschen Propheten, um die es auch in den letzten Predigten immer wieder ging, so sind auch diese falschen Christus enorm gefährlich, weil sie scheinbar in seinem Namen, im Namen Jesu daherkommen und von vielen nicht erkannt werden. Und die Bibel warnt uns immer und immer und immer wieder vor dieser Gefahr. Und an dieser Stelle jetzt kommt noch etwas ins Spiel, etwas ganz Menschliches, was die meisten von uns haben, Gefühle. Gefühle. Es heißt hier nämlich, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das heißt, diese falschen Christusse, die kommen oder treten auf in einer Zeit, in der die Menschen von Angst, von Sorge und von Not umgetrieben werden. Es sind Zeiten einer, vielleicht könnte man sagen, gefühlsmäßigen Achterbahnfahrt, die uns Menschen anfällig machen, die uns anfällig machen für Heilsversprechen und falsche Christusse jeglicher Couleur. Liebe Geschwister, kennen wir das nicht alle aus unserem eigenen Leben? Am anfälligsten sind wir doch, wenn Schmerzen, wenn Hunger, wenn Müdigkeit, ja, wenn Sorgen unseren Alltag beschweren. Wenn wir Angst haben und darauf hoffen, dass uns jemand diese Ängste nimmt. Und was könnte einem vielleicht größere Angst oder was könnte eine größere Angst hervorrufen als die Furie des Krieges, die über die Erde tobt? Als Prediger sollen wir auch nicht schweigen, denke ich, über aktuelle Ereignisse. Ich will das nur mal am Rande erwähnen, weil es mir ein Herzensanliegen ist, ohne es weiter vertiefen zu wollen. Wenn wir von der Furie des Krieges hier sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es durchaus erschreckend, dass ganz viele Entscheidungsträger im Jahre 2024 so leichtfertig mit dem Krieg umgehen, auch mit dem Begriff des Krieges umgehen, ja, dass man meinen könnte, oder ich bin manchmal zurückversetzt gedanklich ins 19. Jahrhundert, wo es hieß, der Krieg ist nur eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ja. Und bei manchen, glaube ich, ist es so, die können keinen Panzer von einer Pistole unterscheiden. Aber trotzdem wird immer mehr gefordert, immer mehr Waffen, immer mehr Soldaten, immer mehr. Ja? Und manchmal hat man den Eindruck, wir sind einem großen Krieg ganz nah. Ja? Zumindest viel näher als das, was wir in den letzten Jahrzehnten hier erlebt haben. Naja, kommen wir zurück zu unserer Bibelstelle. Der Jesus erwähnt hier nicht nur Kriegsgeschrei, Kriege, sondern auch Hungersnöte, Erdbeben beispielsweise. Ja, alles Ereignisse, die wir auch zur Genüge kennen aus unserer Zeit. Und dann steht da ein ganz kleiner Satz drin. Den sollte man eigentlich umgehen. Vielleicht umgehen ihn auch manche. Weil das ein ganz schwieriger Satz ist. Und bei schwierigen Sätzen gehen manche so vor, dass man sie am besten weglässt. Dann ist das Problem scheinbar gelöst. Der Jesus sagt nämlich diesen für menschliche Ohren ungeheuerlichen Satz, denn es muss geschehen. Es muss. Nicht vielleicht geschieht's. Nein, er sagt, es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Haben wir das wirklich verstanden? Sagt der Sohn Gottes, der Herr Jesus, wirklich diesen furchtbaren Satz, es muss geschehen. Wollen wir da nicht alle ausrufen? Nein, Herr, dies darf alles nicht geschehen. Verhindere es. Kennt ihr den Satz? Petrus, Matthäus 16. Ich liebe immer wieder Petrus. Ich liebe ihn immer wieder. Ja. Petrus ist irgendwie so, ja. Auch so impulsiv manchmal, ja, es ist so menschlich manchmal, ja, ja. Matthäus 16, 21, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Liegt auch noch in der Zukunft. Schreckliche Sache. Der Tempel wird zerstört. Nicht der Steinerne. Plötzlich Gottes Sohn, der Tempel, soll getötet werden. Und Petrus nahm ihn beiseite, macht er eigentlich sogar biblisch richtig. Man soll ja den Bruder erstmal unter vier Augen zur Rede stellen, sozusagen, ihn zurechtweisen. Er nimmt ihn beiseite, fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Petrus war sich sicher: Ich weiß, was Gott will, das kann es doch nicht sein. Aber Jesus, er wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ja, liebe Gemeinde, so sind wir Menschen. Wir überblicken natürlich nur das, was menschlich ist, und sehen nicht in der Gesamtschau, was Gott sieht und welche Ziele Gott anstrebt. Und das braucht nicht nur in der großen Weltgeschichte zu sein. Das ist doch in unserem kleinen Leben genauso. Denken wir doch mal an so viele Dinge, die uns widerfahren. Ob Krankheit, ob Tod, was immer es ist. Ja, und manchmal denken wir, warum? Wie kann das sein? Aber manchmal ist es so, dass auch der furchtbarste Krieg geschehen muss, weil Gott es so geschehen lässt. Und vielleicht auch die furchtbarste Krankheit uns geschehen muss, weil Gott es so geschehen lässt. Und Menschen sterben müssen, weil Gott es so geschehen lässt. Und manchmal, also mir geht es so, wünscht man sich natürlich, dass sozusagen der Engel des Herrn vorbeikommt, einem vielleicht die Schulter, den Arm um die Schulter legt und en Detail erklärt, warum das so ist. Aber wir wissen alle, das ist nicht so. Aber der Herr Jesus hat uns hier trotz alledem eine Erklärung gegeben, die uns einen Einblick gewährt in Gottes Gedanken und warum er im Leben der Gläubigen so manches Unheil geschehen lässt. Das heißt nämlich: Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. All die Schrecknisse, von denen der Jesus hier berichtet, die bringen uns Menschen in Bedrängnis. Und diese Bedrängnis, die geht so weit, dass wir Gläubigen zum Teil sogar getötet werden. Und das ist, wir wollen das an der Stelle auch in keinster Weise beschönigen, für die einzelnen Menschen furchtbar. Manchmal stellt man sich das so vor, als überzeugter Christ, dass so Christen so Art Masochisten sind, die sich gerne selber quälen und glücklich sind sozusagen, wenn sie möglichst viel Leid erfahren. Ja, so der Christ, der sich gerne quält. Ich denke, solche Menschen sind krank. Nein, liebe Geschwister, auch wir Christen sind Menschen. Da könnte man schon einen Punkt setzen, hier kommt bei mir ein Komma. Auch wir Christen sind Menschen, die Krieg, Hungersnot und Erdbeben aus dem Weg gehen und hoffentlich ganz tief dankbar sind, wenn Gott uns diese Prüfungen nicht auferlegt. Und dennoch ist es leider so, auch das wollen wir offen aussprechen, dass wir Menschen oftmals erst in der Prüfung unter Beweis stellen, ob unser Glaube bloß Worte sind oder ob wir auch in Sturm und Regen noch weiter treu zum Herrn Jesus, zu Gott stehen. Auch ich räume manchmal meine Schuhe erst dann weg, wenn meine Frau böse guckt. Das ist ein kleines Beispiel, aber auch manchmal, ja, auch in meinem Leben ist es so, dass erst ein gewisser Leidensdruck dazu führt, dass man reagiert. In Jesaja 48, Vers 10 heißt es: Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft, im Glutofen des Elends. Ja, liebe Geschwister, dieser Glutofen des Elends ist es, durch den hindurch Christen zu allen Zeiten immer wieder gehen mussten. Und ich denke, das sollten wir auch immer und immer wieder auch in unseren Gemeinden verkünden. Denn die Bibel, die verschweigt uns das an keiner Stelle und lagert es nicht, wie wir das wegen mir von irgendwelchen Verträgen kennen, ins Kleingedruckte aus, ja, dass man ohne Brille gar nicht sieht, was steht da eigentlich. Die Bibel schreibt das dick und fett hin. Und so verschweigt auch der Herr Jesus diese Wahrheit seinen Jüngern nicht. Und auch die Folgen dieser Bedrängnisse verschweigt uns der Herr nicht. Es ist nämlich der Hass, der Jüngern immer wieder entgegenschlägt. Und dieser Hass, der am Ende zu Verrat führt, und der die Gläubigen aus dem Tritt bringt und sie straucheln lässt. Und auch hier sehen wir, dass auch Jünger Jesu nur Menschen sind, die auf sich allein gestellt menschlich handeln. Die Angst vor Tod und Verfolgung führt zu Verrat und Hass und der Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau beginnt. Und das Wichtige ist, was man da betonen muss. Ein einziger wird sich immer freuen. Das ist der Teufel. Denn wenn Christen mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihren eigenen Nöten, eigenen Sorgen, wenn vielleicht in der Gemeinde da es hoch hergeht, wenn man das Wort nicht mehr verkündet, weil man andere Probleme scheinbar hat, dann freut sich einer, denn das ist ja das Ziel. Aus dem Tritt bringen. Ja, so wie bei einem Staffellauf, wo ich meinem Nachbarn mal kurz gegen Schienbein trete und er vielleicht ins Stolpern gerät. Wenn er fällt, ja, habe ich einen Vorteil. Und so sieht das, denke ich, der Teufel auch. Aber all diese Kämpfe und dieser Hass und dieses Straucheln, all das ist nur, so der Herr Jesus, der Anfang der Wehen. Im Mittelpunkt all dieser Bedrängnisse, und jetzt kommt es. Im Mittelpunkt steht Jesus Christus. Er ist Fels, er ist Fundament unser aller Glauben. Das heißt, das, was der Herr Jesus hier andeutet, betrifft Christenmenschen, die um seines Namens willen all dies erleiden müssen. Ja, wir reden hier jetzt nicht vom Bankräuber und vom Mörder, der im Knast sitzt und sich sagt, ich bin Christ, ich bin im Gefängnis gelandet. Das ist nicht gemeint. Das heißt, wenn wir etwas tun, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, werde ich eine gerechte Strafe bekommen. Nicht, weil ich Christ bin, sondern weil ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Aber hier spricht der Herr Jesus von Menschen, die um seines Namens willen verfolgt werden. Wir dürfen hier einen kleinen Vergleich wagen. Es ist so wie der Herr Jesus, der unschuldig ans Kreuz von Golgatha genagelt wurde. Ja, so wird ein Jünger Jesus, der im Namen seines Herrn Verfolgung erleidet, natürlich zu Unrecht geächtet und bedrängt. Ja. Die Welt, auch das ist wichtig, die Welt, die natürlich Jesus Christus hasste, die hasst natürlich auch all diejenigen, die das Wort predigen und die nur seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha als allumfassendes Opfer für uns sündige Menschen gelten lässt und sonst nichts. Oder gelten lassen die Menschen, die sonst nichts anderes gelten lassen. Das heißt, der Hass auf Gottes Sohn, der als sündloses Lamm zur Schlachtbank ging und uns Menschen nichts mehr zu tun übrig ließ, als allein auf Gottes Gnade und Jesu Blut zu vertrauen, dieser Hass, der trifft auch die Nachfolger Christi hier auf Erden mit voller Wucht. Mit voller Wucht. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität, das sagt das Wort Gottes. Und jetzt ein zweigeteilter Aussagesatz. An dieser Realität können wir nichts ändern und wir dürfen es auch nicht. Wer versucht, dem Hass der Welt zu entgehen, indem er oder sie das Wort Gottes nicht mehr in allen seinen Teilen verkündet, weitergibt, der macht sich schuldig vor Gott. Aber er wird dennoch die Menschen nicht zu Gott hin bekehren können. Denn unter uns, wäre das denn für eine Bekehrung? Was wäre das für eine Bekehrung, wenn wir Gottes Wahrheit nur noch in kleinen Teilen wohldosiert verkünden, weil wir denken, na Mensch, das andere ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das können wir den Leuten noch nicht mehr erzählen. Und wie sollte jemand ein Christ sein oder ein Christ werden, wenn das, was er glaubt, nicht das ganze Wort Gottes umfasst? Und wer nimmt sich als Mensch das Recht heraus zu entscheiden, welche Teile der Bibel im Jahre 2024 oder wann auch immer noch in Ordnung sind und welche nicht mehr? Aber das passiert. Das passiert. Man trifft immer wieder auf Menschen, da eine Person vor Augen, die sagte, jahrelang bin ich in Gemeinden gegangen, aber das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Hat noch nie einer verkündet. Das heißt, wir kommen vielleicht mit Menschen ins Gespräch, die sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Die aber überhaupt nicht wissen, was das heißt, an wen sie da überhaupt glauben. Das heißt, wir in der Gemeinde, jeder von uns, der Prediger und alle, die das Wort irgendwo weitergeben, wir machen uns schuldig, wenn wir das Wort nicht komplett weitergeben. Denn dann kann es passieren, auch hier an dem Gottesdienst, vielleicht wundert sich der eine oder andere, warum immer wieder auch in den Predigten diese evangelistische Botschaft mit drin ist. Weil jedes Mal kann es sein, dass einer hier sitzt, der es vielleicht noch nie gehört hat und vielleicht auch sonst nicht mehr in den Gottesdienst geht. Der aber, wenn er hier rausgeht, diese Botschaft einmal gehört haben soll. Das steckt dahinter. Dass es nicht dazu kommt, dass Menschen herumlaufen und sagen, ich war in den Gemeinden, ich bin Christ, aber gar nicht wissen, was es heißt. Das heißt, dieser Versuch, Dinge wegzulassen, was weiß ich, Dinge angenehm zu gestalten, damit ja die Menschen nicht vor den Kopf gestoßen werden, all diese Dinge, die sind ja menschlich nachvollziehbar. Mit Gottes unvergänglichem Wort haben sie jedoch nichts zu tun. Das heißt abschließend, um es noch einmal unmissverständlich auf den Punkt zu bringen, ein nicht zu rechtfertigender Fehler ist es, wenn man Menschen zu Jesus Christus hin bekehren möchte und ihnen nicht den ganzen Ratschluss der Bibel predigt. Diese Verpflichtung haben wir alle und wir haben kein Recht dazu, von diesem göttlichen Gebot Abstand zu nehmen. Am Ende seiner kurzen Ausführung kommt der Herr Jesus in unserer Bibelstelle auf diese Punkte nämlich noch einmal zu sprechen, wenn er sagt, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Die zentralen Begriffe lauten hier Verführung, Missachtung des Gesetzes, Beharren und Predigen des Evangeliums. Und diese Begriffe, liebe Gemeinde, geben uns Gläubigen auch eine Anleitung an die Hand, was uns in unserem Glaubensleben erwarten wird, mit welchen Problemen wir konfrontiert sein werden, woher sie oftmals herrühren und welche Lösung die Bibel vorschlägt, vorgibt, uns anrät. Wie schon mehrmals erwähnt, erwarten uns Gläubige die Verführungen der falschen Propheten, der falschen Christusse, die uns vom wahren Evangelium wegführen wollen und die uns oftmals das sagen, was wir so gerne hören würden. In den meisten Fällen wird dieses falsche, dieses verführerische Evangelium dieser Antichristusse einhergehen mit einer Missachtung des göttlichen Gesetzes und damit mit einer generellen Missachtung der Bibel und auch einer Missachtung Gottes. Das können wir zu allen Zeiten feststellen. Es ist heute so und es wird auch in Zukunft ein wichtiges Erkennungsmerkmal der falschen Propheten sein. Denn wie kann jemand, der das Gesetz Gottes missachtet, der das Wort Gottes missachtet, am Ende wirklich glauben, im Namen des allmächtigen Gottes unterwegs zu sein? Denn das, liebe Geschwister, ist schlechterdings nicht möglich. Was aber hilft, sich solchen falschen Propheten entgegenzustellen, ist das Festhalten, das Beharren, das gegründet sein im Wort Gottes. Wie der Herr Jesus sagt, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Ja, liebe Gemeinde, lasst uns Beharrer sein, die nicht leugnen, dass es Anfechtungen, dass es Nöte, dass es Bedrängnisse geben muss, die sich jedoch an ihr Wort Gottes klammern. Wir sehen die Nöte, wir sehen die Anfechtung, wir sehen die Bedrängnisse, aber wir klammern uns an das Wort Gottes, so wie ein Schiffbrüchiger sich an eine Holzplanke klammert. Lasst uns solche Beharrer sein, die nur den gekreuzigten Sohn haben und sonst nichts. Nicht ein Tempel, den man zerstören kann. Nicht unsere Gesundheit, nicht unsere Ehre. All das kann man uns nehmen. Nein, liebe Geschwister, lasst uns nur auf das vertrauen, was ewiglich Bestand haben wird. Gott, den Vater, der diese Welt erschaffen hat. Seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führen wird. Das allein sei unser Fundament, das allein sei unsere Hoffnung. Amen. Ich will noch beten. Ja, lieber Vater, du allein bist es, Herr Jesus, der durch deinen Kreuzestod uns den Weg zum Vater geebnet hat. Du, Vater im Himmel, bist es allein, der uns Menschen zu deinem Sohn hinzieht. Und du, Heiliger Geist, bist es, der uns in die ganze Wahrheit führen wird. Dafür wollen wir Dank sagen, dich loben, dich preisen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen.